Ich arbeite an der Universität Wien, dort im Bereich internationale Politik. Und man hört von meinem Akzent, ich bin nicht aus Österreich, ich bin aus Süddeutschland, habe in Frankfurt am Main studiert, dann war ich hier in Kassel und dann bin ich nach Wien auf diese Stelle zur internationalen Politik und habe mich schon in den 90er Jahren politisch engagiert für die Zapatistas in Chiapas und dann in der globalisierungskritischen oder in der Bewegung für eine andere Globalisierung ganz stark mit Sabine und anderen über ATTAC. Dann einige einführende Überlegungen und ich will das nochmal im kurzen Kontext setzen. Ich glaube, wir müssen vor allem, das wird heute nicht der Schwerpunkt sein, anerkennen, das ist ein imperialer Krieg, aber es gibt auch eine andere imperiale Macht, nämlich die EU. Ja, wir sollten uns da nicht fein rausreden. Bei aller Kritik an dem Agieren der russischen Regierung, das ist unbedingt natürlich zu kritisieren und zurückzuweisen und Solidarität auch mit der ukrainischen Bevölkerung zu haben. Aber dieser wahnsinnig mächtige Diskurs, finde ich gerade in Deutschland, den sozusagen auch in Frage zu stellen. Wir sind die Guten und in der Ukraine ist Demokratiebewegung seit 2013. Letzte Ankündigung von mir, ich arbeite gerade für ein Jahr, ich habe meine Stelle unterbrochen in Wien und bin bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung im Institut für Gesellschaftsanalyse. Ich war eingeladen, einen Text zur Geschichte der globalisierungskritischen Bewegung zu schreiben. Das ist ja jetzt in Schloss Elmau, der G7-Gipfel. Da musste ich jetzt auch die letzten Tage ganz viel an Sabine denken, an ATTAC, um sozusagen diese Geschichte auch aufzuschreiben. Ja, jemand, der es gelesen hat, hat gesagt, die jüngeren Aktivistinnen von Fridays for Future, die wissen gar nicht mehr, was da in den 90ern oder in den 2000ern lief und da immer wieder das aufzurufen. Ja, globale Gerechtigkeit und imperiale Lebensweise. Ich will anfangen mit zwei Eingangsbemerkungen, dann werde ich den Begriff der imperialen Lebensweise vorstellen und zum Thema globale Gerechtigkeit, also das ist ja eher die Ungerechtigkeit, die globale Gerechtigkeit, da schlagen wir den Begriff der solidarischen Lebensweise vor. Da gibt es aber natürlich auch andere Begriffe, das werde ich ganz kurz einführen. Erste Eingangsbemerkung. Wir erleben, ich fokussiere kurz auf die Klimakrise, wir könnten es auch auf Corona oder auf den Krieg beziehen, wir erleben eine sozial-ökologische Zerstörung der Welt. Und das haben wir, glaube ich, also ich zumindest in den Auswirkungen noch gar nicht richtig verstanden. Na, wer hat das Ahrtal vorgesehen? Was wird diesen Sommer sein? Also wir haben Erfahrungen von Trockenheiten, Starkregen. Denken wir jetzt an den Waldbrand in Potsdam letztes Wochenende. Wir haben enorm viel Wissen. Na, denken wir an den Weltklimarat, der jetzt vor einigen Wochen seine Berichte vorgestellt hat. Und wir haben soziale Bewegungen. Wir haben die Bewegung für Klimagerechtigkeit, natürlich jetzt besonders über die Fridays for Future. Und wir haben jetzt ganz aktuell eine Politisierung über die hohen Energie- und Ressourcenpreise. Also, da wird sich wirklich grundlegend was verändern, wo wir jetzt gerade letzte Woche aus dem Druck gekommen ein Schwerpunktheft gemacht haben zu Klimafolgenanpassung. Was sind emanzipatorische linke Perspektiven? Die Linke hat ganz lange gesagt, wenn wir über Klimafolgen reden, reden wir nicht mehr über Klimaschutz. Klimafolgen lassen wir schön draußen. Es ist ein super Heft geworden, um mal genauer zu verstehen, dass auch die Klimafolgenanpassung, das kann nicht nur technologisch laufen, Deiche bauen und so weiter. Und es wird enorme Ungleichheiten mit sich bringen. Und zwar nicht in zynischer Absicht oder in dystopischer Absicht, dass wir noch gar nicht ahnen, was auf uns zukommt. Aber ich denke, gesellschaftlich ist es eben jetzt präsenter. Es ist nicht nur der globale Süden. Die Krisen, die Desaster finden nicht woanders statt. Ja? Australien, zählen wir jetzt mal zum globalen Süden oder andere. Sondern da kommt hier was an. Und wie gehen wir damit um? Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Aber es wird ja agiert. Das ist jetzt meine zweite Ausgangsbemerkung. Es ist ja nicht so, dass die Politik sagt, wir machen nichts. Und der Höhenflug der Grünen hat natürlich auch damit zu tun, die Linke hat sehr, sehr gute Konzepte für den sozial-ökologischen Umbau. Also die Gesellschaft hat kapiert, dass sie agieren muss. Und dass die Grünen diese Wahlergebnisse bekommen, dass wir die Grünen in der Regierung haben, in Österreich, in Deutschland, hat damit zu tun, dass reagiert wird. Aber die Form der Reaktion bleibt Kapitalismus immanent. Sie bleibt das, was wir als ökologische Modernisierung des Kapitalismus bezeichnen. Also es wird agiert. Das beste Beispiel ist wahrscheinlich, wir wissen, die Energiebasis muss sich verändern. Wir müssen raus aus dem Fossilismus. Das wissen alle. Aber die Antwort auf den Umbau des Mobilitätssystems ist ja nicht zu sagen, wir gehen raus aus dem Auto, sondern wir gehen raus aus dem Verbrennungsmotor und steigen ein in den E-Motor. Und das bleibt mit den herrschenden Kräften, Autoindustrie, ich weiß nicht, ich bin ja in Kassel, Baunatal, habe selber Forschung dazu gemacht, Beschäftigte und Umbau der Autoindustrie. Aber mein zweites Argument ist, es gibt diese starken Kräfte, die vor allem die Grünen bedienen, die den Umbau des Energiesystems wollen, aber die Formen, die kapitalistischen Formen, die kapitalistischen Zwänge, die Wachstumsorientierung, die Ausbeutung des globalen Südens und von Ressourcen nicht in Frage stellen. Nehmen wir das mal als Begriff, die ökologische Modernisierung. Wir schreiben gerade ein neues Buch mit Markus Wissen, wo wir ein Kapitel haben werden, auch die ökologische Modernisierung der imperialen Lebensweise. Also da tut sich was und ich glaube, gerade für linke Politik ist das ein unglaublich wichtiges Terrain. Die Grünen werden mit ihren Ansätzen gerade unglaublich akzeptiert. Habeck ist der Superstar, die Außenpolitik wird begrünt. Und was bedeutet das für eine emanzipatorische, herrschaftskritische und auch solidarische Politik? Also, diese ökologische Modernisierung ist auch schon wichtig, dass sie anläuft, aber es ist, finde ich, weiterhin Aufgabe von linken Konzepten, von linker Kritik, die Grenzen dieser ökologischen Modernisierung ganz klar zu benennen. Wir haben Studien, gerade in Wien, da haben sich Kollegen und Kolleginnen 800 Arbeiten angesehen zu diesem berühmten Begriff der Entkopplung, wo davon ausgegangen wird, wir können das Wirtschaftswachstum vom Ressourcenverbrauch entkoppeln. Die Studien zeigen alle, das klappt nicht. Es klappt in ganz geringen Bereichen, aber wenn es grünes Wachstum oder auch nicht grünes Wachstum gibt, heißt es immer mehr Ressourcenverbrauch. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Ausgangsposition, die wir auch berücksichtigen müssen. Kapitalismus heißt weiterhin in Wertsetzung von Natur. Wir haben jetzt erstmal einen Verständigungsprozess, dass die Ausbeutung, ich arbeite ja auch zu Lateinamerika, die Ausbeutung des globalen Südens wird nun unter grünen Vorzeichen weitergetrieben. Ihr habt das gehört, Sie haben das gehört, das Lithium für die Ionenbatterien. Das Kupfer in einem E-Auto ist ein Vielfaches an Kupfer reingebaut wie in einem Verbrennungsmotor. Eine Kollegin, Christina Dietz, war gerade in Kolumbien und sagt, in Kolumbien wird nun riesig vorbereitet, monotechnisch Windkraftanlagen zu bauen. Die Leute werden vertrieben, damit mit der Windkraft Wasserstoff hergestellt werden kann, das in den globalen Norden exportiert wird, damit wir hier grüne Energie haben. Also das sind nur ein paar Stichworte, dass wir sehen müssen, wo die Dynamik ist, aber eben unbedingt auch begrenzen. Aber ich würde daran festhalten, die Grünen formulieren ein sehr konsensfähiges Projekt. Das zu kritisieren. Aber es gibt breite Zustimmung in der Gesellschaft, das E-Auto, damit lösen wir die Umwelt. Und der Rest bleibt Straßenverkehr, wo kommen die Ressourcen her für die Karosserien. Wir wissen gar nicht, wo der Strom herkommt, wenn hier wirklich 50 Millionen E-Autos fahren würden, etc. etc. Also es gibt Kämpfe, das wäre jetzt mein zweiter Punkt, den schließe ich damit ab. Natürlich gibt es weiterhin die Altbackenen. Wir nennen das die autoritäre Stabilisierung der imperialen Lebensweise. Trump, America first, Klimawandelleugner, Fracking auf Teufel komm raus. Das ist eine wichtige Position. Aber auf der progressiven Seite gibt es eben zwei Positionen. Die grüne Position, die liberale Position einer Ökologisierung des Kapitalismus und eine weitergehende, auf die ich dann am Ende meines kurzen Inputs eingehe. Die Hauptkritik, die Markus Wissen und ich und inzwischen viele andere, es gab Schreibwerkstätten zum Begriff der imperialen Lebensweise. Es gibt eine eigenständige Forschung jetzt dazu, was uns ganz glücklich macht. Wir müssen für den Begriff nicht stehen. Und ich will kurz den Begriff erläutern. Die Grundidee ist, dass unsere Gesellschaften im globalen Norden auf der allgemeinen Ebene, nicht weil wir schlechte Menschen sind, sondern weil wir es auch ein Stück weit müssen, sich damit reproduzieren, dass wir in unserem Alltag davon leben, dass billige Ressourcen und billige Arbeitskraft ausgebeutet werden. Also imperial bedeutet ausgreifend, woanders hin. Das ist vor allem im Nord-Süd-Verhältnis, aber das ist auch in die Tönnies-Fabrik. Die Fleischfabriken, das ist das Spargelstechen, Erdbeeren, also billige Erntearbeiterinnen, Pflegekräfte, die ausgebeutet werden. Also dieses Ausgreifen. Und das hat natürlich enorme Unterschiede in unserer Gesellschaft, die gar nicht so sehr mit dem Umweltbewusstsein zusammenhängt. Die Unterschiede meines Fußabdrucks, des ökologischen Fußabdrucks, sondern sehr stark vom Einkommen. Es ist eine Klassenfrage. Heute Mittag hat jemand eine Studie zitiert auf dem Symposium, Thomas Piketty, der hat ja jetzt seit 2017 nicht nur die Vermögensungleichheit erforscht, sondern auch den Carbon Footprint, also die CO2-Emissionen. Und Piketty argumentiert, dass im globalen Norden in den letzten 20 Jahren haben die unteren 40% unserer Gesellschaft weniger CO2-Emissionen. Das muss man sich mal vorstellen, die CO2-Emissionen gehen ja hoch und die Verursachung sind die Reichen, die ganz Reichen, die auf den Mond oder Mars fliegen wollen, aber auch die relevanten 10-20% darüber. Also diese Ungleichheit gibt es, aber wir argumentieren, die imperiale Lebensweise, da sind wir erstmal alle drin. Und zwar nicht, weil wir schlechte Menschen sind. Elon Musk, glaube ich, ist ein schlechter Mensch, aber den lassen wir heute außen vor. Aber die Bevölkerungsmehrheit nicht. Aber sie muss ja ein Stück weit leben. Ne? Wenn wir am Land leben und das Auto brauchen, die Selbstverständlichkeit des Smartphones. Also es gibt Handlungsspielraum zwischen Fairphone und einem Smartphone, aber es ist eben drin, dass wir für Kommunikation das brauchen. Also, imperiale Lebensweise ist die Ausweitung von Handlungsmöglichkeiten, die Ausweitung von auch materiellem Lebensstandard, aber sie ist eben auch ausbeuterisch, sie ist zerstörerisch und es ist auch gar nicht so einfach, da rauszukommen. Ich glaube, das ist politisch eine ganz wichtige Aufgabe. Ich werde immer wieder gesagt, lebst du noch in der imperialen Lebensweise? Und ich sage, natürlich, wir leben ja alle. Ne? Wenn ich den Bus hier nehme, selbst wenn den Zug, dann ist da ja Metall, Stahl und so verbaut, das ja auch wahrscheinlich unter ausbeuterischen Verhältnissen gewonnen wird. Aber ich will diese Ungleichheitsdimension auch gleich mit betonen. Also unser Leben, dass wir Alltag haben, dass wir Arbeitsalltag haben, Stichwort Menschen, die in der Automobilindustrie arbeiten und anderen, basiert ganz stark darauf, dass systematisch über die Güterproduktion, also über die Warenproduktion, wie Marx gesagt hat, der Ware selber sieht man ihre sozialen und ökologischen Produktionsbedingungen nicht an. Die Ware ist bei Saturn oder wo auch immer auf dem Counter. Und wir sehen nicht, was die Bedingungen waren, um sie zu produzieren. Das ist sozusagen die imperiale Lebensweise. Sie wird unsichtbar gemacht. Außer vielleicht jetzt hier, das ist natürlich ein politisches Publikum. Oder man kann mal um 23 Uhr eine Arte-Dokumentation sehen, wo über Ausbeutung des globalen Südens berichtet wird. Aber insgesamt, das ist total irre, ja, wenn wir heute auch über Veränderung denken. Auch die Grünen, ich will kein Grünen-Bashing machen, aber es bleibt immer im Nationalstaat, es bleibt immer in Westeuropa. Und dann spricht man mal, die Entwicklungshilfe, die spricht dann mal von den armen Menschen in Afrika. Aber es spielt überhaupt keine Rolle, die Ausbeutung des globalen Südens. Und ein weiterer Aspekt, den wir stark machen, und der ist für linke Politik schwierig. Die Vorstellungen, die verallgemeinerten Vorstellungen eines guten Lebens in unserer Gesellschaft ist nicht das gute Leben per se, eines auskömmlichen Lebens, buen vivir aus Lateinamerika, naturnah und anderes, sondern gutes Leben hier heißt imperiale Lebensweise. Heißt Fleisch, Fliegen, billige Sorgekräfte und anderes. Das ist, glaube ich, unser Terrain, weil die imperiale Lebensweise ist attraktiv. Es ist ja nicht so, dass hier 95% der Menschen geknechtet werden, ausgebeutet werden, scheiße leben und die 5 oder 3% machen sich ja einen Saus und Braus. Sondern es ist ja sehr massenwirksam, unser Wohlstandsmodell, mit aller Spaltung, mit allen Problemen. Aber es wird gelebt, es ist attraktiv. Und das anzuerkennen und dann politische Vorschläge sich zu machen. Ich schließe diesen Teil ab. Politisch wichtig ist, in der Umweltdebatte, in der Nachhaltigkeitsdebatte gibt es einen ganz starken Topos. Der ist, wir müssen Umweltbewusstsein schaffen. Es ist alles eine Frage des Bewusstseins. Sehr individualistisch in der Ansprache. Und wir würden sagen, nein, es ist eine Frage der gesellschaftlichen Bedingungen. Der Bedingungen, wie das Mobilitätssystem, das Ernährungssystem, das Kleidungssystem, die Städte und anderes strukturiert sind. Dann hängt es immer noch auch mit dem Bewusstsein zusammen. Aber diese starke Ansprache der Nachhaltigkeitsdebatte, wenn wir nur genug Aufklärung betreiben, ne, in der Schule, am besten im Kindergarten, dann werden die Leute das schon kapieren und anders handeln. Nein, es ist eben nicht so, sondern wir müssen diese Bewusstseinsfrage stellen. Ich glaube ganz stark über Konflikte, Ende Gelände und so weiter. Also nicht nur über schulische Bildung, wichtig genug, aber es sind eben dann ganz stark die Bedingungen, wie wir Mobilität anders befriedigen, wie wir Städte anders bauen, das Stadt-Land-Verhältnis umgestalten und anderes. Da ist ja der Einzelne, die Einzelne völlig überfordert. Das geht ja gar nicht, sondern das ist wirklich eine gesellschaftspolitische Aufgabe. Dann habe ich eingangs gesagt, das ist meine vierte Überlegung, den Alternativbegriff, den wir vorschlagen, ist eine solidarische Lebensweise. Also solidarische Produktion zur Lebensweise. Ich hoffe, es wurde deutlich, wir müssen die Produktionsseite immer mitdenken. Es ist nicht nur eine Frage von Konsum und von Alter. Also was sind so Konturen einer solidarischen Lebensweise? Und bevor ich das jetzt noch ausführe, möchte ich auf ein paar Gefahren hinweisen. Die erste Gefahr habe ich bereits angesprochen. Das ist diese Vorstellung über das Bewusstsein, über Bildung, kriegen wir das hin. Bildung ist wichtig, Bewusstsein ist wichtig, aber es wird nicht reichen. Die zweite Gefahr, die ich ganz stark sehe, vor allem bei Jüngeren, bei den Fridays, manche sind wahrscheinlich aktiv auch, das ist diese Ansprache, du musst richtig konsumieren. Du musst grün konsumieren, dann kriegen wir das schon hin. Oder ein bisschen weniger konsumieren. Und auch da würde ich sagen, die imperiale Lebensweise ist eben auch eine Produktionsweise. Die übernächste Handygeneration wird jetzt entwickelt und es ist ziemlich sicher, dass die auch nicht wieder zu 99% recyclingfähig wird. E-Autos habe ich schon angedeutet. Also, verantwortlicher Konsum ist wichtig, aber nur darauf zu setzen, ist sicherlich zu wenig. Und eine dritte Ebene, also Bewusstsein, Konsum, eine dritte Ebene, die aus meiner Sicht gerade wichtiger wird und die das große Konsenspflasterchen ist zwischen Grünen, FDP und auch SPD, sind die Technologien. Mit Technologie kriegen wir alles in den Griff. Ich hatte vor ein paar Wochen mit Lars Feld, der war Vorsitzender des Sachverständigenrates, also der Wirtschaftsweisen, jetzt der Chef, ich sag mal Denker, nicht Ideologe, von Christian Lindner. Wir waren in einer Diskussion über Wachstum und der hat auf alles eine Antwort. Man kann sagen, was man will, die Antwort von ihm heißt Innovation und technologischer Fortschritt. Punkt. Wachstumsfragen, ich habe keine Angst vor Wachstum. Wir müssen es innovativ machen, wir müssen die Investitionen da reinkriegen, wir müssen die Unternehmen überzeugen und dann handeln. Und auch da, natürlich brauchen wir technologische Innovation, wir brauchen Effizienz, aber diese Vorstellung, heute zu sagen, irgendwann haben wir Wasserstoffflugzeuge und nicht zu sagen, der Flugverkehr selber ist das Problem, hat was kann ich gar nicht sagen, absurd ist schon zu wenig. Das hat was Selbstvergessen und man könnte sagen, etwas Mächtiges. Ne? Das ist sozusagen ein Elitendenken, was stark ist. Ich gehe auf ein paar Prinzipien und ein paar Elemente ein, dieser solidarischen Lebensweise jetzt. Deutlich wurde hoffentlich, wir brauchen ein Umdenken in der Gesellschaft und zwar nicht so ganz systemisch von hier nach da, sondern in vielen Konflikten, mit vielen Initiativen, hier konkret in Kassel und in Wien und woanders, dass wir die Profitorientierung oder den Akkumulationsimperativ, also das investiertes Kapital zu mehr Kapital werden muss, der muss in Frage gestellt werden. Und zwar im, ich sag mal, bewusst im Häuserkampf. Ich lebe ja gerade in Berlin, Deutsche Wohnen enteignen. Also in den ganz konkreten Maßnahmen. Damit lösen wir nicht alles. Was Habeck jetzt sagt, die Übersteuer, warum sagt er nicht, da müssen wir ganz scharfe Regulierungen bis hin zur Enteignung einführen? Macht er natürlich nicht, aber das wäre ein starker Diskurs, zu sagen, ein privates Energieunternehmen wird immer Profite machen. Und dieses ganze Märchen von erneuerbaren Energien, wir wissen aus Studien, es geht beides nach oben. Jetzt im Strom in Deutschland hat sich was verändert, aber insgesamt global gehen die Fossilen nach oben und die Erneuerbaren nach oben. Und das hängt schon auch mit der Verfügung über Kapital zusammen. Die reichsten Unternehmen sind weiterhin die Energieunternehmen, die fossilen Energiefirmen global gesehen. Und das ist ein Machtverhältnis, das irgendwie angegriffen werden muss. Also das Profitprinzip, ne, und jetzt nicht so großspurig, der Kapitalismus soll abgeschafft werden. Ich glaube, es soll er, aber es sind die konkreten Kämpfe, die ihn abschaffen werden. Stichwort Deutsche Wohnen enteignen oder anderes. Und alternative Prinzipien sich zu überlegen, das Prinzip der Sorge, der Care viel stärker zu machen, der Sorge um sich selbst, der Sorge um Mitmenschen, der Sorge um die Gesellschaft und der Sorge um die Natur. Und zwar nicht so hier am Feierabend und wir sorgen uns mal ein bisschen mehr, sondern als gesellschaftliche Aufgabe. Wir haben in der Corona-Krise gesehen, dass die Infrastrukturen für Versorgung ziemlich beschissen sind. Dass die Menschen schlecht bezahlt werden. Wir denken jetzt an die Streiks der Pflegearbeiterinnen, die ich wundervoll finde, ja, weil sie jetzt mit dem Rückgewinn dieser Corona-Krise versuchen, was zu verbessern. Und zwar für die Gesellschaft das zu verbessern. Das ist ja nicht nur zu sagen, ich will mehr Gehalt oder ich will weniger arbeiten. Das ist ja ein sehr politisches Argument. Unsere Gesellschaft ist falsch aufgestellt, weil wir diese zentralen Bereiche von Gesundheit, Bildung und anderes schlecht organisieren. Und deshalb ist unser Vorschlag, nicht zu Verzicht aufzurufen. Das fand ich interessant. Ne? Habeck hat ja gleich nach dem Beginn der Ukraine-Krise gesagt, verzichten, aber nicht die Unternehmen, sondern die Konsumenten. Oder jetzt in der Süddeutschen Zeitung der Leitartikel zum Verzichten. Und dann wird gesagt, ja, das sollen jetzt nicht nur die Armen machen. Aber Verzicht des Bestehenden, also weniger vom Bestehenden, heißt erstmal Austeritätspolitik für die Armen. Wenn die Eliten von Verzicht reden, meinen sie in der Regel nicht sich selber, sondern sie meinen die Massen. Aber Verzicht von ein bisschen weniger vom Bestehenden ist auch ein Problem. Wir brauchen ein ganz anderes Mobilitätssystem. Das ist anderer Wohlstand. Wir müssen das aus meiner Sicht positiv formulieren. Also nicht zu sagen, ein bisschen weniger Autofahren. Kretschmann in Baden-Württemberg erinnerte euch vor 12, 13 Jahren, dass er gleich kurz nachdem er gewählt wurde als Ministerpräsident, sagte, wir müssen weniger Autos produzieren. Hat er sowas von in die Fresse bekommen. 2 Wochen später sagt er, vielleicht weniger fahren. Auto kann man haben, aber ein bisschen weniger fahren. Das ist die grüne Position in Baden. Und das ist kein Umbau. Das ist halt ein bisschen Appell an die im Ländle. Ich komme daher aus Baden-Württemberg, deshalb bin ich da ein bisschen frech. Ein anderes Mobilitätssystem heißt öffentlicher Verkehr, heißt Reduktion von sogenannter erzwungener Mobilität. Ein anderes Ernährungssystem heißt nicht ein bisschen weniger Fleisch. Auch das ist okay, sondern es heißt systematisch eine ökologische, soziale und auch sozusagen lebbare Landwirtschaft aufzubauen. Das wird heißen, kein Billigfleisch, Schließung der Tierfabriken. Das heißt nicht, dass alle vielleicht auf Fleisch verzichten müssen. Aber diese gesellschaftliche Dimension, die müssen wir, glaube ich, ansprechen, um aus dieser Falle rauszugehen. Bewusstseinsfragen. Du sollst ein bisschen weniger konsumieren. Oder die Technologie wird es richten. Ich hoffe, der Punkt wurde klar mit der solidarischen Lebensweise und wir werden den gleich vertiefen. Ich möchte drei Schlussbemerkungen machen. Die erste ist, wir haben eine interessante Erfahrung in Deutschland, gerade in Deutschland, aber auch in anderen Ländern, dass wir Konflikte aus der Gesellschaft, und zwar nicht, weil wir Konflikte geil finden, sondern weil über Konflikte, ich sag nochmal Ende Gelände, Deutsche wohnen enteignen, die ganze Geschichte der Anti-Atom-Bewegung, die Zumutung der Gesellschaft, die werden ja von oben organisiert weitgehend. Die imperiale Lebensweise wird zwar gelebt, aber organisiert strategisch wird sie von oben. Und ich denke, dass wir immer wieder darüber nachdenken müssen, wir kommen ja nachher wahrscheinlich auf Kassel, was sind interessante Konflikte in Kassel? Bitte kein Missverständnis, nicht weil ich finde, man muss per se rotzig sein, sondern weil in diesen Konflikten was aufscheint. Was wären die Konflikte? Ein autobefreites Kassel, eine autobefreite Innenstadt. Vorhin habe ich am Unicampus am Bus gewartet. Es ist ja der Hammer. Welche Selbstverständlichkeit ist mit dem Auto? Zweite Schlussbemerkung. Ich engagiere mich sehr stark in der Debatte um Postwachstum und Degrowth. Und ich halte das für eine sehr spannende Perspektive. Und Postwachstum heißt nicht zu Verzicht aufrufen. Heißt nicht, wenn Krise ist, ist alles super. Sondern Postwachstum bedeutet, dass unsere Gesellschaften wachstumsunabhängig werden. Dass wir Wohlstand haben, ohne dass es immer mehr gibt. Der dominante Blick ist ja, wir brauchen Wachstum, damit wir die Arbeitsplätze halten, damit wir mehr Wohlstand haben. Nein, wir brauchen andere Mechanismen, um Wohlstand zu organisieren. Und dieser Tropf des Wachstums, das geht nicht mehr. Und da kluge Konzepte zu entwickeln. Und meine letzte Bemerkung, nicht Verzicht, aber ich denke, wir werden in den nächsten Jahren, und die Debatte geht ja schon los, eine Perspektive stärken müssen, die heißt Verlernen. Die heißt, bestimmte Dinge gesellschaftlich aufzugeben. Heißt auch, Grenzen zu setzen, weil bestimmte Sachen nicht gehen. Ich glaube, diese Frage, also rauszukommen aus diesem Fokus wieder Innovation, technologische Entwicklung, sondern was bedeutet auch, bestimmte gesellschaftliche Praktiken abzuschaffen? Eben nicht technisch, sondern zu sagen, die Ansage wäre, Kassel ist eine Vorreiterregion für das Stadt-Land-Verhältnis im Bereich Mobilität, aber das heißt ja auch auf der subjektiven Ebene der Menschen, das Auto nicht mehr geil zu finden. Die meisten finden es ja cool. Ja, ich bin hier mit an diesen ganzen Autohäusern vorbeigefahren. Das ist ja der Hammer. Es muss ja Kundschaft geben, dass Menschen diese Flitzer kaufen. Also, mein Punkt wäre ganz zum Schluss, neben diesen Rahmenbedingungen brauchen wir die subjektive Voraussetzung. Die Voraussetzung des Wollens der Menschen, und das sind ja politische Kämpfe, das ist die Möglichkeit, andere Erfahrungen zu machen. Der öffentliche Verkehr ist cool. Das 9-Euro-Ticket ist ja ganz ambivalent, aber ist ja irgendwie auch interessant, was da jetzt sich gerade tut. Also es lohnt sich mehr, mit dem Zug zu fahren und anderes. Also dieses Verlernen, ich meine es nicht als individualistische Ansprache, sondern die Gesellschaft muss bestimmte Sachen verlernen. Soweit.